Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute wieder zu einem Gespräch mit Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein, Professor für Neues Testament an der Universität in Tübingen. Herr Professor Eckstein, wir sprechen über Gleichnisse Jesu. Gibt es diese Gleichnisse in allen vier Evangelien?
Es gibt sie in allen vier, wobei das Johannesevangelium mit dem guten Hirten und mit dem Weinstock zurückgenommen hat. Es sind praktisch ausgeweitete Bildworte, aber die drei anderen, die wir auch immer miteinander vergleichen und deshalb auch Synoptiker nennen, weil man sie zusammen anschauen kann, die haben jeweils Gleichnisse, ganz eigene Sondergutgleichnisse und Gleichnisse, die sich bei zwei
heißt, dass
oder
wir das
drei
nur ein, die
nur
Geschichte
bei einem Evangelium finden. Das gibt es sogar bei dem Markus-Evangelium, obwohl die Theologie in der Regel davon ausgehen, dass das Markus-Evangelium Lukas und Matthäus bekannt war. Nämlich die selbstwachsende Saat in Kapitel 4. Das wird nur bei Markus überliefert, wo sie automatisch wächst. Das haben weder Matthäus noch Lukas.
Wir haben nun schon in anderen Sendungen über den barmherzigen Samariter und über den verlorenen Sohn gesprochen. Das sind beides jetzt wieder Sondergut von Lukas. Die gibt es nur bei Lukas, aber es gibt auch bei Matthäus welche. Wir wollen heute über Matthäus zwei Gleichnisse sprechen bei Matthäus. Aber zunächst einmal, was ist denn der Unterschied zwischen den Synoptikern Lukas und Matthäus? Kann man da allgemein was sagen dazu?
Ja, ich erinnere mich dran, als ich selbst ein junger Christ war, dass wir als Schüler, wenn wir das Neue Testament gelesen haben, die Evangelien immer im Abstand gelesen haben, damit uns die Unterschiede nicht auffallen, weil wir die Unterschiede als eine Anfrage in unseren Glauben verstanden haben. Ich habe aber sehr schnell dann gelernt, dass gerade die verschiedene Gewichtung der Evangelien ja ein zusätzlicher Schatz ist. Also wir haben quasi vier Perspektiven auf Jesu Verkündigung und Wirken. Und diese Mehrperspektivität macht die Sache natürlich umso reicher. Gerade bei Matthäus und bei Lukas kann man sehr schön den Unterschied daran erkennen, dass es für verschiedene Gruppen geschrieben ist. Das Matthäus-Evangelium hat die ersten Leserinnen und Leser im Blick, die selbst aus dem Judentum herkommend, aus der Synagoge, die Schwelle noch sehr hoch angesehen haben, dass man überhaupt Samaritaner und dass man Heiden auch missioniert, dass sie einbezogen werden in das Volk Gottes. Und insofern setzt sich das Evangelium eben damit auseinander, dass Jesus zunächst doch sich auf Israel konzentrierte. Aber Matthäus macht deutlich mit dem Missionsbefehl am Ende, Jesus sagt, geht hin in alle Welt.
Es
ist ganz klar, dass Jesus selbst als der Auferstandene es zur Welt geöffnet hat. Aber insofern der jüdische Gesprächspartner, auch judenchristliche Gruppen werden ernst genommen bei Matthäus und sind stärker im Fokus, im Mittelpunkt. Lukas wiederum ist vielleicht der einzige Verfasser im Neuen Testament, der selbst nicht geborener Jude ist, sondern als ein Heide zum Glauben kam, also vielleicht der einzige heidenchristliche Verfasser neutestamentlicher Schriften des Evangeliums und der Apostelgeschichte. Und das zeigt sich doppelt. Er feiert geradezu den Übergang und die Ausweitung, Konzentration auf Israel, Ausweitung dann auf die Samaritaner und dann der Schritt hin zur Heidenmission bis an das Ende der Welt.
Er ist ja, das ist ja interessant, der Verfasser auch der Apostelgeschichte. Und wir hatten bei dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter die Ausweitung auf die Samaritaner.
So ist
und
das.
Dann kommt Apostelgeschichte 10, wo es dann durch den Traum Petri, Hauptmann Cornelius, weg von den Juden, das ist ja erst, ist man ja entsetzt darüber, dass das nicht für die Juden ist, diese Botschaft, sondern für alle ist diese Botschaft.
Ja.
Haben die ersten Christen ja selber gar nicht so geglaubt in diesem Sinne. Ne? Und das ist Lukas, der das am stärksten, glaube ich, wahrnimmt. Ne?
Ja, und zwar in der Rückschau schon, insofern hat man oft gesagt, er ist der erste Kirchenhistoriker, wenn man so will.
Ja.
Er ist geradezu feiert, er selbst ist ja Heide, dass nämlich Christus seine Jünger beauftragt hat. Und am Anfang der Apostelgeschichte in 1, Vers 8 macht Jesus auch sehr deutlich, die Jünger sollen in Jerusalem bleiben, bis sie die Kraft Gottes in Gestalt des Heiligen Geistes empfangen. Und dann sollen sie, das ist direkt in konzentrischen Kreisen, beginnend in Jerusalem, dann über Judäa und Samarien, die Heiden missionieren bis ans Ende der Erde. Und die Welt, das Ende der Erde, ist dann repräsentiert mit Rom als der Hauptstadt der heidnischen Welt. Und das wird ganz ausführlich dargestellt. Lukas freut sich darüber, das seinen heidenchristlichen Lesern zu sagen, ihr gehört mit Recht dazu. Wenn ich ergänzen darf, ganz wichtig ist allen Evangelien, Israel ist nicht ausgeschlossen von dieser Mission, aber sie sind einbezogen in die Mission der Völker. Das heißt also, der Vorrang Israels besteht nicht mehr als ein Vorrang vor den Heiden.
Das heißt, die Sonderstellung von Gottes auserwähltem Volk ist damit vorbei.
Ja, aber man muss nur aufpassen, dass man nicht sagt, die Kirche löst Israel ab, sondern es ist umgekehrt, dass das wahre Israel für das ganze Neue Testament, die Evangelien wie für Paulus, eben aus Juden und Heiden besteht. Wie auch alle 12 Apostel ja selber Juden sind. Aber man kann nicht sagen, das Heil gilt nur für Israel und damit nicht für die Völker.
Ja.
Sondern seit der Auferstehungserscheinung hat Jesus es verbindlich und eindeutig gesagt, was man schon vorher hätte hören können aus seinem Munde, wenn man den Ohren gehabt hätte zu hören.
Aber das wird dann ganz deutlich erst in der Apostelgeschichte.
Ja, dort wird es ausgeführt für diese Zeit der frühen Kirche.
Und das ist eben der Lukas, der auch das Evangelium, das Lukas-Evangelium und der die Apostelgeschichte hat.
So
wir waren jetzt bei Matthäus.
So ist es.
Und wir wollten über Gleichnisse reden. Und Matthäus, in einer Stelle bei Matthäus, fragen die Jünger Jesus, warum erzählst du eigentlich immer in Gleichnissen? Was bedeuten die Gleichnisse? So, ich sage es mit meinen Worten jetzt.
Ja.
Ne? Und da gibt es eine Erklärung, die auch schwer zu verstehen ist.
Ja, in Markus 4 wie in Matthäus 13, Matthäus worauf 13, sie anspielen, wird über die Gleichnisse gesprochen. Es ist so, wenn ich etwas in einem Bild darstelle, ist es für den Verständigen eine Hilfe. Der Unverständige aber weiß überhaupt nicht, wovon ich rede. Das haben wir vielleicht als Kinder schon praktiziert, dass wir als Pubertierende eine Geheimsprache hatten, eine Zeichensprache. Für die eingeweihten Vertrauten hat es Intimität hergestellt und Verständigung. Für die Außenstehenden aber hat es nur ihr Nicht-Dazugehören belegt.
Ja.
Insofern kann man sagen, dass alle Gleichnisse, dass alle Bilder ein Doppeltes bewirken. Ein vertieftes Verständnis bei den Verständigen. Aber es erweist das Unverständnis der Unverständigen. Es gibt einen Hintergrund, der in den Begriffen liegt. Wenn Jesus sagt, denen draußen widerfährt es allen in Gleichnissen, dann bedeutet hier Gleichnis vom alttestamentlichen Spruch her, Maschall her, sowohl Gleichnis im Sinne von verstehenserleichterndem Bildwort, wie auch Rätselwort. Das heißt also, als Jesus es sagte auf Aramäisch, wenn man es im Hebräischen sagt, ist es derselbe Begriff, der einmal Rätselwort bedeutet, er weiß meiner Unverständlichkeit, und der andererseits eben Gleichnis, Verständnis, Hilfe, Illustration bedeutet. Man kann es so sagen, Jesu Rede hat die Menschen geschieden in Gläubige, die ihm nachfolgten, und in Verstockte, die ihren Unglauben trotzig festhielten.
Und in Gleichnissen, die dienten aber dazu da, diese Botschaft doch besser zu verstehen.
Ja, bei denen, die verständig waren, die Verständigung herzuführen.
Ja.
Und diejenigen eben...
Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Das ist ja diese Stelle.
So ist es, ganz genau so ist es.
Bei der Frage nach dem Gleichnis.
Ja. Wobei man klar sagen muss, es geht nicht darum, dass Jesus quasi voraussetzt, dass ein Mensch aus sich selber verständig wäre oder eben einmal unverständig und dann könnte ihm nicht geholfen werden, sondern er ist ja gerade gekommen, um die Verlorenen zu rufen, die Unverständigen zum Verständnis zu bringen, die Blinden sehen zu machen.
Ja.
Und das Einzige, was stört, ist, wenn einer sagt, ich sehe schon ohne ihn, dann kann Jesus im Johannesevangelium ganz paradox formulieren, wärt ihr blind, könnte euch geholfen werden, würdet ihr es zugeben, weil ihr aber behauptet, wir wissen schon alles, wir brauchen dich nicht, kann euch nicht geholfen werden.
Und Gleichnisse sind ja nun nicht nur eine Form, die wir in den Evangelien finden, sondern die auch eine Erzählform der damaligen Zeit. Ne?
Ja, der damaligen Zeit ist, zurückgeht in Israel auf die Propheten schon, wobei man sagen muss, die Dichte und der Reichtum der Gleichnisse ist in der Tat analogielos.
Gibt es nirgendwo anders als
gibt es nirgendwo anders, dass Jesus eine solch breite Entfaltung der Gleichnisse hat, auch im Rabbinischen natürlich.
Ja.
Und das hat für meine Begriffe einen doppelten Grund. Erstens ist das, was er im Zentrum seiner Verkündigung hat, etwas, was nicht unmittelbar zugänglich ist. Er redet nämlich von Gott. Und Gott sieht man nicht unmittelbar. Und er redet so neu von Gott, dass er nicht einfach nur auf Bekanntes aufbauen kann. Das Zweite, er redet von der Nähe, ja dem Gekommensein der Königsherrschaft Gottes. Die Königsherrschaft Gottes aber ist etwas, was einerseits in seiner Person schon greifbar ist. Das Himmelreich ist nicht nur nahe, sondern schon da. Andererseits aber für die ersten Jünger, wie auch für die frühe Kirche, auch immer wieder angefochten und entzogen. Und insofern bedarf es der Gleichnisse, der Vergleiche, der Illustration, der Verstehenshilfe, weil sowohl Gott wie die Königsherrschaft Gottes ja nichts Alltägliches, nichts Verfügbares, nichts Greifbares.
Hat das auch was damit zu tun, dass man im Hebräischen, im Judentum Gott nicht bei Namen nennt? Du sollst dir auch kein Bild machen von Gott, deshalb Gleichnisse?
Ja, man könnte es überlegen, also dass auch nicht so abstrakt theologisiert wird. Ja. Das ist auch eine alttestamentisch-jüdische Tradition. Wobei, wenn man die alttestamentischen Propheten nimmt, können sie ja konkret sein und ihre Gleichnishaftigkeit, also wenn, ich nehme das Beispiel, Gott wird verglichen mit einem Liebhaber, dem die Frau davonläuft. Das ist jetzt jüdisch eigentlich sehr anstößig schon. Ja. Und ich würde diesen Vergleich selber gar nicht erfinden, wäre er nicht von Hosea und Hesekiel erfunden worden. Ja. Das heißt also, die Propheten Israels konnten sehr konkret sein, auch in ihrer Bildsprache, um es deutlich zu machen.
Und Jesus benutzt Gleichnisse, hatten Sie gesagt, um etwas ganz Neues, um das ganz Neue zu sagen.
Richtig.
Nun hatten wir uns vorgenommen, aus Matthäus 13, zwei ganz kurze, oder drei ganz kurze Verse im Vergleich zu den Gleichnissen vom Barmherzigen Samariter. Das sind ja richtige Geschichten, die dort erzählt werden.
So ist es.
Hier ist es, das ist ja auch ein Unterschied. Ne? Gibt es solche Geschichten, gibt es bei Matthäus aber auch.
Ja, so ist es. Wir haben die Gleichnisse gestaffelt. Sie kommen von dem Bildwort her, von dem unmittelbaren Vergleich. Hier haben wir jetzt, was uns heute beschäftigt, zwei Gleichnisse in reiner Form. Das heißt, es geht um einen Vergleichspunkt, nach dem ich frage. Ja. Es werden keine großen Geschichten erzählt.
Keine Geschichten, keine Rahmenhandlung,
gar nicht mehr. Nein, es geht um einen Vergleichspunkt, nach dem man, das ist das klassische Gleichnis.
Und das geht um das Himmelreich, das hatten Sie vorhin schon gesagt. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker.
Ja.
Das ist fertig.
So ist es.
Das ist aber, das müssen Sie jetzt erläutern.
Jawohl. Wenn wir fragen, was wird hier eigentlich erzählt, dann könnte man sagen, das ist eine etwas putzige Geschichte.
Ja.
Bis hin zu der Frage, ist das eigentlich rechtens? Man traut es Jesus gar nicht zu, da wir ihn ja in 2000 Jahren Kirchengeschichte sehr eingeengt haben. Jesus hatte Humor, wenn man nur an Splitter und Balken denkt im Auge des anderen und im eigenen. Er konnte ironisch sein, er konnte manchmal auch Gaunergeschichten von einem Betrüger, der zum Vorbild der Jünger wird, weil er cleverer ist, als seine Jünger gewählt werden. Hier also eine Erzählung von jemandem, und es wird hier verglichen das Himmelreich, das heißt, es verhält sich mit dem Himmelreich so wie mit einem, der einen Schatz im Acker fand. Worauf bezieht sich das? Nun, es ist so, dass die, die Jesus nachfolgen, sich verhalten. Und die Anforderungen an die Nachfolge waren sehr hoch. Jesus hat sehr viel verlangt bis hin zur Übernahme des Kreuzes. Ja. Wenn es denn sein muss, ist die Gottesbeziehung wichtiger sogar noch als die Elternbeziehung, die zu den Freunden, zu den Nachbarn. Das heißt, die Anforderungen an die Gemeinschaft mit Jesus sind sehr hoch. Und man kann sich fragen, ist es den Preis wert? Aus der Außenperspektive auf den Glauben, aus der Außenperspektive auf die Nachfolge, mag es manchen so erscheinen, dass er sagt, es lohnt sich doch nicht zu glauben. Es lohnt sich nicht, Jesus nachzufolgen. In unserer heutigen Zeit, in unserer bewahrten Situation, wäre dieses, es lohnt sich nicht, es ist zu teuer, bezogen darauf, dass man Nachteile hat. Man wird gehänselt, man wird verachtet, gering geschätzt. Ja. Wenn man nicht ein Gauner ist, kann man keine Karriere machen, setzt man sich nicht mit dem Ellbogen durch, kommt man nicht so weit. Für die ersten Christen ging aber die Konsequenz der Nachfolge ja noch weiter. Und das gilt für die Mehrheit der Christen heute, die nicht so bewahrt leben wie wir, dass sie nicht nur trotz ihres Glaubens Nachteile haben, gesellschaftlich für ihr Leben, sondern gerade wegen ihres Glaubens. Das heißt, wenn ich verfolgt werde als Christ, meinen Beruf verliere, existenzielle Nachteile habe, wird der Preis ja noch ungleich höher.
Das wird Ihnen ja auch oft genug gesagt. Das sagt Jesus ja auch immer wieder.
So ist es. Ja. Und was dieses Gleichnis nun leistet, ist, dass ich in einem Bild verführt werde, den Wechsel von Außen- und Innenperspektive wahrzunehmen. Die Umstehenden haben gesagt, ist der Mann verrückt, dass der alles verkauft und diesen unscheinbaren Acker dort kauft. Das heißt, für Nicht-Eingeweihte war völlig unerklärlich, warum der einen so hohen Preis zahlt. Für den Wissenden aber, der die Innenperspektive hat, der nämlich weiß, dass dieser Acker einen Schatz enthält, der um das Vielfache wertvoller ist als der Preis, den ich aufwende, ist die Handlung unmittelbar plausibel. Und Jesus sagt, so ist es mit dem Himmelreich. Wer das Himmelreich nicht kennt, wer nicht weiß, welcher Reichtum in der Gottesbeziehung liegt, wie reich ein Mensch ist, wenn er von Christus geliebt wird und Christus liebt, wer das nicht weiß, der kann nicht nachvollziehen, warum jemand alles riskiert für diesen Christus, für diesen Glauben. Wenn aber einer diesen Schatz findet, wenn einer merkt, wie reich sein Leben wird, obwohl es auch mit Verlusten, mit Abschieden, mit Loslassen verbunden ist, für den ist es kein großer Preis. Das heißt, ein Christ, der sich rühmt, wie viel er für seinen Glauben tut, der hat den Schatz noch gar nicht entdeckt.
Aber man kann das jetzt ja auch anders interpretieren.
Tun Sie es.
Der weiß, dass da ein verborgener Schatz in dem Acker ist und kauft ihn jetzt für einen viel zu günstigen Preis.
Das ist so. Für den Gläubigen ist alles, was er loslässt, nicht Verlust, sondern Gewinn. Wer Christus verstanden hat und Gottes Liebe ahnt, für den ist all das Loslassen nicht loslassen. Er lässt nur los, um zu ergreifen. Solange ich meinen Glauben als Verlust erlebe, habe ich den Schatz noch nicht entdeckt.
Ja, das ist alles in einem Satz hier.
Das ist alles in einem knappen Satz. Und wer das Gleichnis versteht, dem leuchtet es unmittelbar ein. Und ich finde, das Faszinierende ist in der damaligen Situation unmittelbar plausibel, weil Jesus zu einer Nachfolge aufruft und selbst den Weg zum Kreuz geht. Das heißt also, es ist ja nicht so, dass er aus dem Himmel herunter einfach ein billiges Gleichnis erzählt, sondern er weiß ja, was es heißt, für diesen Schatz der Gotteserkenntnis einzutreten. Er zahlt einen hohen Preis, den Preis seines eigenen Lebens, damit wir diesen Schatz finden können. Es ist also der Ernst der Nachfolge ja im Zusammenhang gewahrt. Es ist auf dem Weg nach Jerusalem, dass er es seinen Jüngern erzählt. Ja. Und dennoch ist es die Behauptung, wer das tut, der hat einen solchen Reichtum.
Das geht denn weiter bei 45 und 46, Matthäus 13, 45, 46. Wiederum gleicht das Reich der Himmel, also er erläutert das im Grunde dasselbe noch einmal. Ne?
Ja.
Einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Und als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie.
Ja.
Was bedeutet das?
Es ist verwandt und dennoch eine zusätzliche Aussage, die in diesem zweiten Gleichnis liegt. Wenn mir etwas wirklich wertvoll ist, bin ich bereit, alles dafür einzusetzen. Und jeder von uns hat Beispiele aus seinem eigenen Leben. Ich denke zurück an meine Kindheit. Als Kind habe ich gerne Eis gegessen, aber als ich auf mein erstes Fahrrad sparte, habe ich auf das Eis verzichtet, um das Fahrrad schneller zu kriegen. Es war zwar ein Verlust, aber der Wert dessen, was ich anstrebte, war es allemal wert. Wir denken daran, wie stark wir sein können, wenn wir Ziele haben. Wenn wir bestimmt sind von einer Hoffnung, dann sind wir plötzlich konsequent. Und jeder von uns kennt es, ob er auf die Hochzeit zu seine Termine und Pflichten abgearbeitet hat, auf ein Examen hin sich konzentriert hat, wie reich wir sind, wenn wir zielstrebig sind. Wer keine Werte hat, der ist unausgefüllt. Wer Werte und Ziele hat, für die es sich zu leben lohnt, der empfindet nicht erst das Ziel als lohnend, sondern bereits den Weg. Das Faszinierende an der Hoffnung ist,
aber ein Weg kann doch nie lohnend gefunden werden, wenn das Ziel nicht ganz wichtig ist davon.
Ja, so ist es.
Der Weg alleine kann nicht.
Nein.
Der Weg ist das Ziel, halte ich für ein völlig falsches Wort.
Richtig, aber das Ziel lohnt jeden Weg. Das
Lorum ist
das richtige
ist besser,
Wort.
Ja.
Ganz genau.
Ja, ja.
Deshalb würde ich auch immer sagen, man kann die christliche Hoffnung nicht innerweltlich einfach auflösen und sagen, wir glauben nicht an eine Zukunft der Königsherrschaft Gottes, an das Wiederkommen Christi,
ja,
aber wir versuchen existenziell die Hoffnung zu wahren. Eine Vorfreude ohne Erfüllungsgewissheit funktioniert nicht. Darf ich ein Beispiel gebrauchen?
Ja.
Als ich in meiner akademischen Laufbahn so große Arbeiten schreiben musste, dann habe ich über Jahre an einem Thema gesessen und habe mir den Urlaub verboten, weil ich sagte, dann kann ich schneller arbeiten. Das ging aber nicht auf Dauer. Dann habe ich gesagt, dieses Jahr machst du Urlaub. Aus Freude auf diesen Urlaub konnte ich plötzlich wieder schreiben.
Ja.
Und als der Urlaub kam, habe ich gesagt, jetzt lasse ich den Urlaub ausfallen, ich schreibe gerade so schön. Das heißt, das ging, dass ich den Weg gestaltete, weil ich das Ziel vor Augen hatte. Im nächsten Jahr habe ich gesagt, ich werde wieder keinen Urlaub machen, ich werde es mir aber versprechen. Das heißt, es gibt kein wirkliches Ziel, es gibt nur den Weg. Der Weg ist das Ziel. Da war aber keine Vorfreude da.
Ja.
Man kann sich selber nicht betrügen. Also nur wenn es eine kostbare Perle gibt, empfinde ich auch das Sparen, das mich konzentrieren, das Vorbereiten, das Loslassen als Gewinn.
Ja, jetzt aber noch einmal weiter. Er verkaufte alles, was er hatte, weil er die Perle gefunden hatte.
Ja.
Müssen wir alles verkaufen, was wir haben, wenn wir das Reich Gottes erwerben wollen?
Wenn ich unter alles verkaufen, was ich habe, verstehe, alles wegwerfen, alles Geld, allen Beruf, alle Beziehungen, dann nein. Es ist ein Missverständnis. Die Urgemeinde war keine kommunistische Gemeinde, in dem Sinne, dass sie besitzlos waren. Sondern auch hier haben wir wieder die Apostelgeschichte als ein reiches Bilderbuch. Wie lebten die ersten Christen? Nun, es gab ja keine Kirchen. Wo hat man sich getroffen? In den Häusern der Reichen. Die Reichen haben aber nicht gesagt, das ist mein Haus, da wird kein Gottesdienst gefeiert, sondern sie haben ihre Türen geöffnet. Die Reichen hatten ihre Portemonnaies geöffnet für die Armen. Und je nachdem, wie Not war und je nachdem, wie Reichtum da war, hat man sich gegenseitig beschenkt und zugeteilt.
Und es wird ja auch verkauft. Man verkauft den Besitz in der Apostelgeschichte.
Ja, aber wenn Sie auf das kritische Beispiel von Ananias und Sapphira anspielen,
ja,
ihre Schuld war nicht, dass sie Geld für sich behalten haben. Ihre Schuld war, dass sie den Heiligen Geist belogen haben und getrickst haben und haben vorgegeben, alles gegeben zu haben für Gott und haben dann doch die Hälfte für sich behalten. Das heißt, was nicht in die Gottesbeziehung rein darf, ist Unwahrhaftigkeit und Gespaltenheit des Herzens. Aber es geht nicht darum, dass wir uns zerstören oder dass wir alles verlieren. Freilich, die Nachfolgeworte Jesu machen deutlich, wenn ich in einer Alternative stehe, entweder muss ich jetzt meinen Eltern widersprechen oder ich muss Gott verraten, dann stehe ich im Status der Konfession an dem Punkt meines Bekenntnisses. Dann bin ich als Christ herausgefordert zu sagen, dann um Christi willen muss ich mich sogar in Widerspruch zu meinen Eltern, bei Lukas sogar innerhalb der Ehe zum Widerspruch befinden. Also das ist ganz wesentlich zu sagen, in diesen kritischen Punkten, wo es schwarz oder weiß, ja oder nein, alles oder nichts ist, ist ein Christ sogar bis hin zum Martyrium gerufen. In der Tat.
Aber das ist nicht der Alltag des Christen.
Nein, das ist auch nicht Selbstzweck. Es gab ein Missverständnis in der Wirkungsgeschichte, insofern wir gedacht haben, Gottes Liebe ließe sich herstellen durch Selbsthass. Und dass man gesagt hat, je kleiner ich mich mache, desto größer ist Gott. Aber Gott ist nicht so klein, dass wir uns klein machen müssen. Das gibt es manchmal zwischen Menschen. Wenn wir einen schwachen Vater haben, müssen wir als Kinder immer Kind bleiben, damit er nicht seine Schwachheit entdeckt. Aber Gott ist so groß und so mächtig und so herrlich, dass er uns nicht klein sehen muss. Nein, andersherum. Seine Liebe macht uns stark. Wir werden nicht klein, sondern wir werden stark. Wir werden nicht arm, sondern wir werden reich. Aber, und das muss man nicht überspielen, es hat auch Konsequenzen, die wehtun können. Glauben kann auch Loslassen bedeuten. Aber was diese Gleichnisse erzählen, loslassen, um zu ergreifen. Glaube kann auch Abschied bedeuten, aber Abschied, um zu sehen und anzukommen.
Aber muss nicht immer Trennung bedeuten. Noch einmal die Frage, wie definieren Sie Reich Gottes? Kann man das definieren?
Ja. Wir haben ein Problem bei dem Begriff Himmelreich. Bei Matthäus wird vom Himmelreich deshalb gesprochen, weil ein Jude den Namen Gottes und den Begriff Gottes nicht unnötig im Munde führen will.
Ja.
Himmelreich bedeutet also nicht das, was im Himmel ist über den Wolken, sondern das ist die Regierung, die Herrschaft Gottes, wie die Königsherrschaft Gottes an anderen Stellen ja auch benannt wird. Das heißt, es geht weniger um einen Raum, sondern es geht darum, dass das der Bereich ist, in dem Gott bestimmend ist. Gott in seiner Liebe, Gott in seinem Frieden.
B-Reich ist vielleicht sehr viel einleuchtender, ja.
Der B-Reich, ja. Es ist der B-Reich, weil wir da beides haben. Ja. Deine Regierung und auch die Gemeinschaft und der Ort, weil es beides ist, ganz genau. Und insofern ist das, was Israel erhoffte, nach all den Niederlagen, die sie als Volk erlebt haben, dass fremde Völker sie überrannten, dass sie im Exil waren, dass Gott wieder die Herrschaft an sich nimmt und sich durchsetzt gegen fremde Mächte. Und was nach Christi Verkündigung in seinem eigenen Kommen begonnen hat, dass nämlich Gott eingreift in diese Geschichte, eingreift in dieses Leben und dies jetzt schon erfahrbar für die, die an ihn glauben.
Dass es jetzt schon erfahrbar ist, will uns dieses Gleichnis oder wollen uns diese beiden Gleichnisse sagen.
So ist es, hier und jetzt erfahrbar. Ich habe mich oft gefragt, die ersten Christen hatten es ja weniger gut als wir. Das heißt, es ging ihnen nicht so bewahrt, wie es uns jetzt in Deutschland geht als Christen. Worin lag eigentlich ihr Reichtum? Worin lag der Schatz, den sie schon hier und jetzt erlebten? Dann würden Begeisterte unter uns sagen, ja, sie haben geglaubt und gebetet und wurden gesund. Die einen wurden gesund, aber es gab auch Christen, die nicht gesund wurden. Ja. Paulus wurde sogar gefoltert und das ist seinem Leibe auch nicht bekommen. Das heißt also, er wurde krank in der Nachfolge eben durch die Leiden, die er erfuhr. Wenn wir es genau anschauen, worin liegt eigentlich die große, kostbare Perle? Es war für die ersten Christen die Gottesbeziehung selber. In der Beziehung liegt der Schatz. In der Beziehung mit Gott, dem himmlischen Vater, in der Beziehung mit Christus. Die ersten Christen hatten Leid, Drangsal, Verfolgung und Not. Viel mehr als viele von uns in unserem Bereich immer gesprochen. Nicht auf die anderen, denen es ja noch so geht, wie den Christen der Urgemeinde, die verfolgt werden. Und dennoch waren sie reicher, zufriedener und glücklicher als wir. Es ist nicht so, dass wir den Schatz der ersten Christen nicht mehr haben. Es ist nicht nur so, dass wir ihn vergraben haben und vergessen, dass er in unserem Acker liegt.
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Eckstein, für diese interessanten Erläuterungen. Es gibt noch viele Gleichnisse. Es gibt sicher auch noch die Möglichkeit zu vielen Gesprächen. Ganz herzlichen Dank Ihnen auch, liebe Zuschauer, dass Sie uns wieder gefolgt sind.